Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 2. April und das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und bei mir sitzt mein Kollege
Lars. Moin Nils, hi.
Lars Wiechert. Moin Lars.
Ähnliche Begrüßung wie letzte Woche, da hat Jan dich mit den gleichen Worten richtig gut ersetzt.
Sehr gut.
Also ich fühle mich da wirklich richtig gut aufgehoben.
Direkt abgeholt. Fantastisch. Richtig. Ja, genau, 2. April, die Zeit der April-Scherze ist vorbei, jetzt wird wieder Tacheles geredet.
Also wir können auch auflösen, Streckenveränderungen auf der Radstrecke gibt es nicht, auch wenn es letztes Jahr wirklich schnell war auf der Radstrecke. Bei der Challenge Rot wird daran nichts geändert und wahrscheinlich auch das Windschattenverbot oder das Wasserschattenverbot, wie es schon starke Schwimmer gehofft haben, dass es bei der Challenge Rot durchgesetzt wird. Auf jeden Fall im Age-Grouper-Bereich, so wie ich es da teilweise gehört habe, ist auch nicht klappbar.
Also. Ja, also es war ein kleiner Spaß, den wir uns da erlaubt haben. Aber eigentlich ganz cool, oder? Also ich bin da tatsächlich, als wir die im letzten Jahr die Streckenvorbesichtigung gemacht haben sozusagen und schon mal im Frühjahr da waren und alles so uns nochmal angeguckt haben und mit Menschen gesprochen haben an der Strecke, da mussten wir quasi da rumfahren, weil es eine Baustelle gab. Da konnte man quasi diesen originalen Weg noch gar nicht gehen. Und ich fände das sehr spektakulär, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen.
Also es wär auf jeden Fall ein richtiger Zuschauermagnet, gerade bei so einem Steigungswinkel, dann auch so diese Bedenken, die dann schon so ein bisschen geäußert worden sind, so von wegen, ja, Kopfsteinpflaster, man verliert sein ganzes Material, das wäre so eine Sache, gegen die man auf jeden Fall anarbeiten kann, ja, dass man vorher Vorkehrungen schafft, aber so ein kleines... Ein bisschen spicy zwischendrin wäre doch was.
Wäre auf jeden Fall mal was, aber naja, es gibt ja auch noch andere Rennen und wir wollen heute über ein bisschen was sprechen darüber. Bevor wir das machen, machen wir aber erstmal noch einmal Werbung. Die heutige Folge wird nämlich wieder mal unterstützt von Sailfish, eurer Schwimmmarke im Triathlon. Aktuell hat Sailfish ein besonderes Angebot für euch. Beim Kauf eines Neos auf sailfish.com gibt es nämlich einen Wertgutschein im Wert von bis zu 100 Euro gratis dazu. Zum Beispiel für euren nächsten Einkauf oder als Geschenk für einen Trainingspartner. Also nichts wie hin auf www.sailfish.com und jetzt dieses Angebot sichern. Die Aktion läuft noch bis einschließlich 11. April und die Infos dazu gibt's natürlich auch in den Shownotes. Es ist natürlich wieder Rennwoche, das kann man jetzt häufig sagen, das freut mich immer sehr.
Es geht Schlag auf Schlag, ja, und wer gedacht hat, dass jetzt das vergangene Wochenende mit Ostern oder das Osterwochenende, dass da nichts los war, der wurde ein bisschen eines Besseren belehrt, zumal wenn man da die Live-Bilder eventuell beobachtet hat oder es gibt es ja sogar in der Zusammenfassung,
yeah.
Es gab einen Indoor-World-Cup.
Genau. Die Rede ist vom ersten Indoor World Cup, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und mit illustrem Startfeld. Die ganz schnellen Frauen und Männer waren unterwegs.
Die ganz schnellen Frauen und Männer waren unterwegs, genau. Der World Cup oder der Indoor World Cup, wie er sich nennt, war in Livin. Das ist in Frankreich. Und wer jetzt so ein bisschen vielleicht an Indoor denkt, denkt da vielleicht als erstes irgendwie an die Arena Games oder so, aber bis auf das beides unter einem halben Dach stattgefunden hat und die Disziplinen mit Schwimmen, Radfahren, Laufen die gleichen sind, unterscheidet sich das dann doch ganz schön, das Rennspektakel.
Ganz genau. Es war nämlich alles echt, nichts virtuell oder irgendwie. Sondern, sorry, ich habe hier Frosch im Hals. Ich muss mir erst wieder einlabern irgendwie hier. Woche raus mit Ostern schon, auf einmal keine Stimme mehr. Es wurde echt geschwommen, echt Rad gefahren und echt gelaufen, wie du hast gesagt, alles unterm Hallendach in der Mitte. Wer es noch nicht gesehen hat, kann man tatsächlich bei World Triathlon auf dem YouTube-Kanal, gibt es eine gute Zusammenfassung, auch nochmal kann man es auch wunderbar sehen. In der Mitte der Halle steht dieses 25 Meter Becken aufgepflanzt und außenrum wird halt Rad gefahren und gelaufen.
Genau, und im Gegensatz zu den Arena Games, die ja wirklich alle in Schwimmbadhallen stattgefunden haben, man erinnert sich eventuell an die Münchner Olympiahalle oder auch ans Aquatic Center in London. Das sind ja alles Schwimmzentren oder Schwimmhallen, wo eben Laufbänder und eben die Fahrradrollen oder die Smart Trainer hingebaut worden sind. So ist es in Frankreich jetzt komplett anders gewesen. Da wurde dann der Pool aufgebaut, im Gegensatz zur Radstrecke oder so. Mitten auf die, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, es ist auch eine 50-Meter-Bahn normalerweise in der Halle. Da wurde auf jeden Fall dieses 25-Meter-Becken hingesetzt. Und dann durften alle Athletinnen und Athleten sich jeweils Bahn teilen, also sind immer zu zweit auf einer Bahn geschwommen. Insgesamt waren jeweils 12 gleichzeitig unterwegs und dann gab es aber auch eine richtige Wechselzone, wo die Fahrräder hingen und auch die Schuhe standen. Und von Distanzen her war halt 150 Meter Schwimmen, 3 Kilometer Radfahren, 1 Kilometer Laufen. Und das wurde dann alles, oder Schwimmen natürlich im Becken, genau in der Mitte von dieser Leichtathletikhalle. Und Radfahren und Laufen fand dann jeweils auf der 200 Meter Bahn statt.
Genau, macht 15, wenn ich richtig gerechnet habe, beim Radfahren. Und ja, natürlich alles super schnell, ne? Das super Sprintformat und das alles nochmal eben auf diesem kompakten Raum. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal rauf zu gucken. Das Ganze vor begeistertem Publikum. 2.500 bis 3.000 Leute, habe ich gelesen, irgendwie standen oder waren da in der Halle. Dazu natürlich Lichtshow und
Pyrotechnik.
Volle Kanne irgendwie. Das Ganze mit blauem Teppich irgendwie. Dann, und das Ganze hatte für mich schon, das hatte so 6-Tage-Rennen-Atmosphäre irgendwie vom Rundenfahren auf jeden Fall.
Volle Kanne. Beim Rundenfahren oder beim Fahrradfahren hat es mich auch voll daran erinnert. Ja. Die Runden wurden auch eher auf dem oberen Kranz gefahren als in der Mitte. Oder im unteren Bereich, nicht in der Mitte. Hatte volle Kanne 6-Tage-Renncharakter, nur dass sie sich da nicht irgendwie dann noch mit dem Partner abgewechselt haben.
Oder genau, so. Und auch kein echtes Bahnen, also nicht so mit so einem starken Gefälle, wie es bei echten Bahnrennen ist, ne, sondern so deutlich flacher. Also von daher, aber insgesamt muss man sagen, war ich schwer angetan mit was für Bike-Fähigkeiten, die da unterwegs waren. Also
auf so einem 200-Meter-Rundkurs, und du sagst jetzt, es ist nicht ganz so stark angestellt wie auf einer Radrennbahn, aber auch wer eventuell schon mal in der Leichtathletikhalle unterwegs war, es gibt schon ein gewisses Gefälle drin, aber auch dieser Kurvenradius ist schon ein bisschen enger, und wenn man sich hier die Zeiten anguckt, die sie für 3 Kilometer gefahren sind, sind so bei den Frauen um die 4 Minuten 40 und bei den Männern war es so ein Ticken schneller, da waren sie so 4 Minuten Mitte 20 bis 30 unterwegs, also das ist schon ein enormes Tempo, das auf so einem kleinen Ding gefahren wird und auch zum Reinzirkeln in die Wechselzone.
Absolut.
Richtig harte Kurve, also
und vor allen Dingen ja auch nicht alleine, ne? Also weißt du, wenn du das Ganze alleine da machst irgendwie und machst so ein Zeitfahren oder was weiß ich, das eine Sache, aber du hast natürlich trotzdem den Pulk, du hast trotzdem Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen. Ich war schwer beeindruckt. Vor allen Dingen auch, dass die Frauen auch wirklich, klar waren die ein bisschen langsamer, aber ja trotzdem volle Kanne. Also von, ich meine, man sah, es sah bei den Männern auch schneller aus und es war auch noch mehr im Pack auch irgendwie gefahren, aber das war mega beeindruckend von allen, die da gestartet sind. Also es war wirklich, wirklich krass.
Ja, und wenn, egal ob Männer oder Frauen, wenn du dir das anguckst, wie eng das war. Ja. Also das war wirklich, und es war ja jetzt nicht so, dass sie nur ein Rennen fahren mussten und dann wurde die Siegerin oder der Sieger entschieden, sondern es gab eben den Qualifier, dann gab es Rapid Charts, also hier Hoffnungsläufe für die sich nicht direkt qualifiziert haben. Und aus den Qualifier und den Rapid Charts wurden dann halt die Halbfinals zusammengestellt, wobei Halbfinale waren jeweils 3 Läufe. Also weiß ich nicht, ob man dann trotzdem vom Halbfinale spricht.
Ich war auch kurz irritiert, aber gut. Ja, also ja. Das, was vorm Finale kommt, auf
genau,
jeden Fall.
Genau, das, was
ein halbes Finale.
Und dann gab es halt das Finale. Also die wurden auch richtig gefordert. Und ähnlich wie bei den Arena Games halt wirklich so ziemlich Schlag auf Schlag die Rennen. Also viel Erholung gab es nicht. Zwar ein bisschen mehr als bei den Arena Games, wo dann irgendwie so 3 Rennen hintereinander gemacht werden, aber ja, fordert die Athleten nochmal ganz anders. Und wenn man sich überlegt, so die olympische Distanz, was die für eine Länge hat und in was für ein Format wir hier unterwegs sind. Wir sind hier irgendwie im Bereich von 9 Minuten 30 bis 10 Minuten 30. Also da nochmal eine ganz andere Laktatparty als sonst bei der olympischen Distanz. Und wie du sagst, halt echt auch so ein bisschen taktisch dann, wie man gesehen hat im Halbfinale, Laura Lindemann oder Gwen Jürgensen auch, die ja beide am Ende auf dem Podium standen, dann schon so ein bisschen abgecheckt, dass sie gar nicht bis auf die Ziellinie des Race machen, sondern so ganz, also im Verhältnis, ja, man muss sagen, man bewegt sich hier im Bereich von so
Sekunden,
ja, ja, so ein, zwei Sekunden, wer eventuell mit dabei ist und wer nicht. Aber dennoch hat man da so gesehen, ja, das kann schon richtig eng so hergehen. Und die Halbfinalergebnisse, fand ich, haben kein bisschen gezeigt, wer eventuell so favorisiert sein könnte fürs Finale. Also dafür war es wirklich nicht so, dass da jemand irgendwie mega dominant vorne weggelaufen ist oder dass du gesagt hast, okay, der oder die macht
es. Genau, die gewinnt es auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber du hast die beiden Namen hast schon angesprochen. Laura Lindemann tatsächlich, die am Ende dann auch gewonnen hat, tatsächlich aber auch schon im Halbfinale, das, was du gesagt hast, dieses bisschen taktieren, aber extrem kontrolliert, aber auch extrem konzentriert. Du darfst dir natürlich keinen Fehler erlauben, wenn dann bist du sofort weg, ist klar, aber auch ansonsten, ne, die Plätze zu haben, da kommen wir vielleicht bei den Männern nochmal zu, das fand ich nämlich extrem spannend, wie das ausgegangen ist am Ende. Und Gwen Jorgensen, ich meine, gut, die sucht sich das ja nicht so aus, dass sie von ganz hinten das dann auflaufen muss, aber sie kann. Und das hat man schon finde ich, dann im Halbfinale gesehen und dann im Finale dann irgendwie nochmal beeindruckender, wie sie da wirklich ja praktisch von ganz hinten nach vorne läuft, auch mit diesem Laufstil. Das ist einfach ja komplett anders als alle anderen aussieht, aber ja so unfassbar schnell ist.
Es ist unfassbar schnell, aber wie du sagst, also man sieht Laura Lindemann und Georgia Taylor Brown, ja, und eben Gwen Jürgensen, so alle drei, Leonie Pirot ist auch noch so mit dabei am Anfang. Und dann siehst du die so auf die letzte Runde gehen und Georgia Taylor Brown geht so an allen vorbei, setzt sich so an die Spitze. Und Laura Lindemann und Georgia Taylor Brown haben ja ungefähr so die gleiche Körpergröße und irgendwie vom Laufstil schon ein bisschen ähnlicher. Und dann siehst du dahinter Gwen Jürgensen irgendwie so Staxen oder so, ja? Also
ja,
das
die
ist
macht halt weniger Schritte.
Ja,
jetzt fühle ich mich automatisch verbunden.
Ja, aber es war echt beeindruckend und auch im Finale die schnellste Laufzeit von Gwen Jürgensen mit 3 Minuten 01, also 3 Minuten einer Sekunde. Die Zeit, die sie verloren hat, war beim Wechsel im Verhältnis zu Georgia Taylor Brown und eben Laura Lindemann, die 2 bzw. 1 Sekunde jeweils schneller gewechselt haben, egal ob vom Schwimmen aufs Rad oder vom Rad auf die Laufstrecke. Aber ja, alle drei eben in 10 Minuten 19 Sekunden ins Ziel gekommen, schon so abgestaffelt. Aber da fand ich auch Laura Lindemann extrem abgebrüht irgendwie. Also das war irgendwie, man hat es in ihrem Gesichtsausdruck gemerkt, okay, Georgia Taylor Brown, die Britin, ist da dann eben vorbeigegangen, hat sich so nach vorne gesetzt. Die Französin haben sie dann so nach hinten durchgereicht. Und dann hast du aber gesehen, okay, es ist noch eine Runde ist noch zu laufen und dann hat Laura Lindemann da das Zepter in die Hand genommen und hat so dann, ja, eigentlich mit einem ziemlich langen Ding das Ding nach hinten abgezogen.
Genau, eigentlich in dem Moment, wo du auch gerne mal abknicken könntest, so, ja, naja, ist, ja, dann, also auf mich hat es so gewirkt, als wenn sie genau wusste, dass sie das noch drin hat, obwohl sie danach gesagt hat, das ist von Anfang an all out, aber es wirkte total abgeklärt, total kontrolliert und dann im richtigen Moment Vertrauen darauf, dass das auch reicht bis ins Ziel. So sah es aus.
Ja, eben, bei so einem Ding ist es wirklich, also ich fand, man hat so ein bisschen im Finale, wenn man so auf das Männerfinale guckt, Tim Hellweg ist ja dieses Rennen dann schon von vorne gelaufen und da wirkt es dann so, dass es vielleicht ein bisschen zu früh gesetzt wurde oder so im Verhältnis zu den anderen, aber bei so einem hohen Tempo musst du einfach dann wirklich das Vertrauen haben, dass es wirklich irgendwie bis auf die Ziellinie getimt ist.
Auf dem Meter, ne?
Auf dem Meter, genau.
Also ich meine, Tim Hellweg wird am Ende Fünfter und hat aber trotzdem nur 2 oder 3 Sekunden Rückstand oder so. Ich glaube, mehr sind es dann, glaube ich, am Ende nicht.
Nicht mal. Also es sind 2 Sekunden auf Vettel Bergsvik Thorn, der gewonnen hat, der Norweger. Und ja, also einfach auch ein richtig geiles Rennen, wie du gesagt hast. Also Männer so wie Frauen. Bei den Frauen eher auch noch beeindruckend. Da ist es ja mit Georgia Taylor Brown und jetzt darf ich nicht lügen mit, ich bin gerade am Überlegen und auch nochmal am Nachgucken mit Gwen Jürgensen, ob die auch in Portugal mit am Start war. Auf jeden Fall Georgia Taylor Brown war ja auch quasi am 23. März erst gerade am Start in Portugal, wo sie Dritte wurde, hinter Cassandra Beaugrand und Lisa Tertsch, die da gewonnen hat. Gwen Jørgensen war da nicht am Start.
Nee, die wollte, glaube ich, gefährliches Halbwissen, sorry, die wollte in Abu Dhabi starten.
Genau, so war das. Auf jeden Fall, Georgia Taylor Brown war halt auch schon am 23. März unterwegs, dort auch dann am Ende im Schlussspurt sozusagen, der ein bisschen länger ging. von Lisa Tertsch geschlagen. Nun wurde sie wieder von einer anderen Deutschen, Laura Lindemann, geschlagen. Aber ja, nach der langen Verletzungspause von Georgia Taylor Brown im vergangenen Jahr zeigte schon, dass sie da einfach wieder in der Weltspitze mit dabei ist. Auch so irgendwie dieses Back-to-Back-Rennen da ziemlich gut verkraftet, so wie es scheint. Auch zwei unterschiedliche Distanzen. Und vergangene Woche haben Jan und ich auch schon so ein bisschen darüber philosophiert, ob Lisa Tertsch sich da jetzt komplett in den Medaillenkreis für Paris gelaufen hat oder gespielt hat, nachdem sie da doch die beiden richtigen Favoritinnen geschlagen hat, die da ja mit Georgia Taylor Brown und Cassandra Beaugrand in Portugal am Start waren. Jetzt könnte man natürlich sagen, Laura Lindemann, die eh schon mit in dem Kreis mit dabei ist,
absolut,
spielt sich noch mehr in die Rolle, oder was denkst du?
Ich find's ganz faszinierend, dass irgendwie, wenn man so internationale Medien dazu verfolgt, fast schon so ein bisschen Ratlosigkeit da herrscht, wie man sie jetzt einordnen soll, so nach dem Motto so, ja, und dann ist da ja auf jeden Fall Laura Lindemann, aber so, jetzt hat sie gewonnen und irgendwie... Auch wenn man so den Kommentator hört, denkt man die ganze Zeit, der denkt eigentlich die ganze Zeit, dass sie das nicht gewinnt. So habe ich so den Eindruck gehabt. So, ne? Sondern denkt so, die kommen jetzt noch von hinten und dann wird das nichts. Ja, aber so ist es eben nicht. Und ich meine, so hat sie sich auch selbst geäußert. Wir haben diese wunderbare Serie auf unserem YouTube-Kanal, darf ich auch nochmal Werbung machen in eigener Sache, wo man auch noch so einen Blick hinter die Kulissen kommt und jetzt in der letzten Ausgaben eben aus Abu Dhabi vor diesem abgesagten Rennen, wenn man auch mal so ein bisschen guckt ins Training rein und wenn ihr Schwimmtrainer sagt irgendwie so, dass sie das so fantastisch kann, diese kurzen Anschwimmen und das wie ein Uhrwerk sozusagen hinkriegt, dann finde ich, ist das so genau dieser Eindruck, den ich hier gewonnen habe, dass sie das einfach, dass sie sehr, sehr gut drauf ist, dass sie das auch auf den Punkt bringen kann, dass das nicht so ein Psycho-Ding ist, mal bin ich gut, mal bin ich nicht so gut den Tag, sondern dass sie das immer abrufen kann, was sie kann.
Aber meinst du, dass sie dadurch eventuell ja noch eine größere Waffe sozusagen fürs Mixed Relay ist, weil es da halt noch mal kürzer geschwommen wird und sie eventuell da dieses Schwimmen noch mehr ausspielen kann?
Das ist eine gute Frage. Da bin ich tatsächlich nicht tief genug drin. Was ich glaube und was man auch in solchen Wettkämpfen wie diesem jetzt sieht, ist, glaube ich, dass sie einfach diese beruhigende Quali zu haben, ne? Also diese Beruhigung, da sich jetzt keine Gedanken, ich meine, das müssen ja ganz viele große Namen irgendwie noch bei den Amerikanern zum Beispiel, ne? Und das ist einfach da klar zu haben, nee, es läuft alles nach Plan und das habe ich so erarbeitet an den Punkten, wo es sein musste und jetzt ist das, muss das halt alles auf diesen einen Tag hinarbeiten, ne? Und ja, das wird man dann sehen. Ich meine, das sind jetzt alles Binsenweisheiten, aber die Konkurrenz an dem Tag, weil der wird dann so groß sein, dass da sowieso dann die Kleinigkeiten und so weiter, bla bla bla. Aber dass sie das Potenzial hat, das weiß sie ja auch selber, sagt sie ja auch. Und ich meine, das muss er ja da auch erstmal trauen, zu sagen, irgendwie, wenn wir keine Medaille holen, ne, dann, ich habe ihre Formulierung nicht mehr so, aber in Anführungszeichen wäre das enttäuschend sozusagen.
Ja.
Das musst du erstmal trauen.
In die Position musst du dich erstmal reinbringen, genau. Ne? Also irgendwie so als
Dark. Wer wüsste das besser als du, Lars? Hast du auch mal so Ansagen gemacht?
Immer auf den Tisch geklopft, aber nur national. International war es dann nie ganz so weit, dass ich da sagen konnte, ich möchte auf jeden Fall die olympische Medaille. Im Gegensatz zu Laura Lindemann hatte ich auch immer nur einmal die Chance. Sie hat ja mit dem Mixed Relay und als Einzel die Doppelchance dazu. Aber auf jeden Fall, so wie sich eben zwei der deutschen Damen bis jetzt gezeigt haben in den vergangenen beiden Wochen mit Laura Lindemann und eben auch Lisa Tertsch, glaube ich, sind wir da schon, oder die DTU da sehr gut aufgestellt aktuell, wenn es jetzt, glaube ich, so Richtung Sprint und olympische Distanz dann auch nochmal ein bisschen weiter in die Saison geht und da auch näher an die Olympischen Spiele ran. Ich meine, irgendwann ist ja dann auch so der Punkt erreicht, wo dann auch im Training eigentlich nicht mehr viel passieren kann Richtung der Olympischen Spiele, wo es dann wirklich nur noch darum geht, irgendwie ja die Form zu konservieren und irgendwie vom Kopf her richtig da zu sein. Wird, glaube ich, eine extrem interessante Sache, auch dann, wie eventuell die Staffel am Ende aufgestellt wird. Da ist es ja bei den Frauen eventuell noch ein bisschen offener als bei den Männern. Bei den Männern muss ja quasi der Dritte sich erstmal noch qualifizieren. Aber das war auf jeden Fall, fand ich schon ein richtig spannendes Wochenende.
Auf jeden Fall.
Wieder hat Spaß gemacht. Und eben, auch wenn wir da nochmal auf die Männer eingehen, jetzt haben wir so lange über die Frauen gesprochen.
Ja, sehr gerne.
Genau, Tim Hellwig, finde ich, aus deutscher Sicht, zeigt auch einfach wieder eine richtig, richtig starke Leistung, auch wenn es jetzt nicht fürs Podium gereicht hat, eben wie bei den Frauen auch wirklich mega enge Abstände und
mutig vor allen Dingen.
Ne? Mutig, genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat ja schon so sein Rennen so gestaltet, vielleicht ein bisschen früh die Karten offengelegt, sodass er es jetzt hier machen will, aber... Boah.
Halbfinale hat er noch gewonnen, seinen Lauf. Also von da ist es aufgegangen.
Genau, da ist es aufgegangen. Wobei, wie gesagt, ne, beim Halbfinale, wenn du da siehst, hier irgendwie zwei noch hinter mir oder so, da kann man wirklich noch so dieses eventuell spielen. Also das kenne ich halt wirklich vom Rudern. Ja, da, beim Rudern hast du den Vorteil, dass du nach hinten guckst. Also du siehst alle deine Gegner, nicht so wie beim Triathlon. Aber mega starkes Rennen auch. Also er ist ja wirklich dann auf beim Laufen vorne weggelaufen, hatte da einfach mal wirklich so die Weltelite, die da mit am Start war, mit Fetlus Horn und Kasper Stornes aus Norwegen sowie Vincent Louis hinter sich und musste sich ja dann wirklich nur so ein bisschen auf der Ziellinie oder so Richtung der Ziellinie seinen Körner lassen.
Kann man schon fast so sagen, ja. Und auch dahinter dann ja auch wirklich Sprintpacks auch schon davor, in denen, also wirklich, wo es dann wirklich drum ging. Und was ich ganz interessant fand bei den Männern im Finale, konnte man schön sehen, was auch Taktik bedeuten kann, wenn man, sagen wir mal, zwei Eisen im Feuer hat, wie die Norweger es gemacht haben. Ich habe es zumindest so wahrgenommen. Die haben nämlich das ganz gut hingekriegt, dass sie Tim Hellwig quasi haben vorlaufen lassen und danach dann quasi dran waren. Aber für Vincent Louis war es halt wirklich echt schwer, weil der musste dann nämlich quasi an den beiden vorbei, ne? Und die, ich weiß nicht, ob sie so gesagt haben, hey komm, oder ob sie sich Zeichen gegeben haben und gesagt haben, wer heute ist, der schnellste ist, der macht halt, der zieht halt an und der andere zieht hinterher.
Ja.
Aber die beiden noch zu überholen und dann ist Hellwig auch noch im Weg, das war schon ganz schön, also wenn du in so eine Situation kommst und dann da zwei Eisen im Feuer hast, da reicht's mir schon, wenn einer im Weg rumsteht, in Anführungszeichen, wenn man bei dem Tempo davon reden kann.
Ja, absolut, aber da fand ich auch Marcel Louis wieder, was der einfach auch immer noch so auf so einer hohen Geschwindigkeit überhaupt noch rausholen kann. Ne?
Und ja, krass.
Er sieht ja jetzt, sag ich mal, vom Athletentyp ist er jetzt auch kein graziler Läufer oder so. Ne? Also
eher Kraftpaket.
Genau, eher sagen, Kraftpaket. Ne? Und wie er da dann wirklich den Antritt holt und dann, wie du sagst, ne, er geht ja dann wirklich so direkt an den Pylonen an der rechten Seite, um dann noch irgendwie die Lücke zu finden, dran vorbeizugehen. Aber ja, genau, Vettel Thorn war dann vorne weg, da war es nicht mehr ganz den Schritt da einzuholen, aber gegen Kasper Stornes konnte er sich da noch durchsetzen.
Ja, auf jeden Fall mega stark. Die Athleten alle begeistert von der Stimmung, von dem ganzen Event, das und alle beeindruckt von der Intensität, die dann doch gefordert ist, eben auf diesem kurzen Format. Ich meine, das ist ja unser einer, ich müsste erstmal eine Eistonne danach stundenlang oder tagelang, wenn es möglich wäre. Ich glaube, das schütteln die relativ schnell wieder ab, aber in dem Moment ist dann schon richtig Vollgas gefragt.
Ja, und halt auch nochmal ein ganz anderes Format oder irgendwie, obwohl beides unter dem Hallendach stattfindet, Arena Games und dieser World Cup, war das wirklich schon nochmal ganz anders, weil es irgendwie, ja, eben bei dem Rennen, bei den Arena Games findet alles dann doch nur virtuell statt.
Ja.
Da hat man zwar so die grafische Darstellung, aber ich finde, so ist das Tempo der Athleten und so dieser Kampf gegeneinander nochmal viel mehr rausgekommen, als eben bei den Arena Games, wo man halt dann eben nur auf den Smart Trainer und auf dem Laufband ist, fand ich das so vom Format her doch schon fast geiler.
Ja, viel geiler. Und es ist auch klar, also es ist, glaube ich, auch, da kannst du vielleicht gerne was zu sagen, auch ich stelle es mir halt auch viel, viel schwerer vor, das dann wirklich auch in echt machen zu müssen und in der Gruppe Rad zu fahren und so weiter. Ich meine, du hast ja auch Erfahrung mit Zwift-Rennen. Das ist doch was anderes, als wenn da um dich rum Menschen sind, oder nicht?
Gut, da muss man natürlich unterscheiden. Ne? Ganz am Anfang, als die Arena Games gestartet sind, war es ja schon noch so, dass Swifter dieses Windschattenfahren erlaubt hat. Jetzt am Ende war es ja so, dass sie das Windschattenfahren aufgehoben haben, also dass es dann nicht mehr möglich war. Von daher ist es da wirklich dann ein kompletter Wettkampf nur gegen dich alleine. Da kannst du, glaube ich, hier, wie es jetzt war, auf diesem, auch wenn es nur 200 Meter sind, auf dem Rundkurs dann doch so ein bisschen vielleicht Kraft sparen oder gucken. Aber man muss halt viel, viel wacher sein, wie du sagst. Also da muss ja technisch so gut gefahren werden und auf dem Smart Trainer geht's rauf. Ich wähle meinen Gang und dann geht's los.
Kann man schon ein bisschen über Kreuz gucken, das ist nicht so schlimm.
Genau, da kann der Lenker auch verdreht werden. Aber wenn wir jetzt zu den Anfängen von den Arena Games gehen, klar, das ist ein ganz anderes, also das ist ein anderes Verhalten, wie du fährst, obwohl du da diesen Windschatten fahren kannst, ne? Du kriegst den ja gar nicht so richtig mit, diesen Sog, sondern musst das irgendwie so optisch abpassen, ein bisschen kraftmäßig, dann time, ob du jetzt dran vorbeigehst oder nicht, dass du dich da zurückfallen lässt. Aber ich glaube auch so, dass es für den Athleten oder für die Athletin einfach viel geiler ist, wenn du wirklich so diesen direkten Kampf hast, gerade beim Laufen. Also beim Laufen ist es ja dann echt nochmal so eine ganz andere Sache, wenn man sich das anguckt. Wahnsinn. Ich meine, bei den Arena Games, da war, glaube ich, jetzt die allerschnellste Zeit, die jemals gelaufen ist. Die sind ja auch immer 1 Kilometer gelaufen, war bei einer 2:31 oder 2:32. Das wäre nochmal so 10 Sekunden Unterschied. Gut, kann man sagen, das eine ist virtuell, das andere ist so, aber da sieht man auch, dass die in ähnlichen Sphären unterwegs sind, was so das Pacing angeht, aber ob ich da jetzt auf so einem selbst angetriebenen Laufband mich bewege oder eben wirklich im 1:1 auf der Bahn, ist, glaube ich, dieses 1:1 doch nochmal wesentlich geiler. Auch so dieses vom Ranziehen und so.
Ja, das war schon. Ja, und ich meine, es hilft, volle Halle, volle Hütte war es oder so, das hilft natürlich auch.
Partystimmung, also das ist, finde ich, ich bin ja immer so einer, alles irgendwie so in Richtung Eventcharakter machen bei irgendwelchen Sportveranstaltungen oder so, finde ich auch nicht cool. Gerade wenn so die Sportarten eine gewisse Tradition haben, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, okay, wir müssen alle Formate viel kürzer machen und Eventcharakter und hier und da. Ich finde, wenn es so eine zusätzliche Sache ist, ist es richtig geil.
Eine andere Spielart hat.
Genau, genau.
Finde ich halt auch, ja.
Und das fand ich, haben sie hier in Frankreich richtig gut umgesetzt. Es war ja jetzt nicht das erste Mal, dass es da stattgefunden hat. Es war das erste Mal der World Cup da vor Ort. Ich würde sagen, hat auf jeden Fall irgendwie was Zukunftmäßiges. Also könnte, finde ich, im Winter schon häufiger stattfinden.
Ja, oder ob es häufig, aber auf jeden Fall, das ist so ein, also kann man sich gut vorstellen, finde ich, als so Event, was hat eben noch den Kalender einfach zusätzlich.
Ja.
Das ist wie immer, man braucht das nicht nur da, das kann auch mal ein bisschen schneller sein und mal ein bisschen auf unterschiedlichen Kursen und so weiter, aber ja.
Damit die Winterpause nicht zu lang ist.
Ja, ach, das gibt's ja sowieso alles nicht mehr.
Genau.
Denn früher hätten wir gesagt, das Rennen, über das wir jetzt gleich noch sprechen wollen, der Ironman 73 Oceanside, ist quasi so die Saisoneröffnung. Aber ja, das ist ja schon rum. Die haben wir ja schon längst eröffnet, die Saison.
Die Saison haben wir ja schon richtig heiß mit Miami eröffnet. Das hatte ich letzte Woche auch schon mit Jan gesprochen. Aber wo wir ja gerade so bei Zielsprints sind und so, können wir eine richtig schöne Überleitung Richtung Oceanside machen. Wer sich eventuell noch dran erinnert, an den berühmten Hechtsprung von Lionel Sanders und Rudy von Burg, der kann gespannt sein, ob sowas am kommenden Wochenende jetzt auch kommt. Rudy von Burg wird zwar nicht am Start sein, aber Lionel Sanders.
So ist es. Und bevor wir über Oceanside reden, machen wir nochmal einmal Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Worum geht es da? Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte aus dem Pillar-Sortiment, die sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen und Energie geben. Ne? Gibt prominente Beispiele, viele Sportler, Jan Frodeno, Frederik Funk zum Beispiel, setzen bei ihrer Regeneration auf das Triple Magnesium von Pillar. Und das enthält ein besonderes wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Und das wiederum, so berichten eifrige Nutzer, soll die Erholungswerte, die man ja mit verschiedenen Devices messen kann, stark verbessern. Das tut gut und das ist auch nicht ganz unwichtig, schmeckt dabei auch noch ganz gut. Zum Beispiel in der Ananas-Kokos-Nuss-Variante oder im Beerenmix. Und dieses Triple Magnesium, das nimmt man so zu sich, dass man sich das einfach in so einem Shaker aufschüttelt und dann jeden Abend als Routine 30 Minuten vor dem Schlafengehen einmal runter damit und ja, einfach besser schlafen und seiner Regeneration was Gutes tun. Wenn ihr die Pillar-Produkte ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAG, alles ein Wort und mit großem M in der Mitte, großes T, R, I, großes M, MAG für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Die Infos dazu findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Ja, der Ironman 73 Oceanside, das ist tatsächlich immer ein Rennen, auf was ich mich sehr freue. Selten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mit so richtig, also das ist häufig sehr US-dominiert, so, aber das tut ja der Abbruch, tut ja der Stimmung erstmal keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Da werden immer, ich habe immer so, wenn ich gerade an letztes Jahr denke, zum Beispiel auch immer poppen bei mir immer wieder so einzelne Sachen auf. Damals Cat Matthews ist wieder da, Chelsea Sodaro hat nach ihrem Titel gezeigt, dass sie ja da noch, also ja, du merkst, ich komme schon ins Stottern. Ich finde diese Kulisse halt einfach auch so geil. Weißt du, es gibt halt auch wirklich, seien wir mal ehrlich, es gibt ja auch Rennkurse irgendwie auf der Welt, die so sind, so, naja, geht so. Aber was gibt's denn Geileres, als da am Meer zu laufen, irgendwie auf dieser Promenade und dadurch durchs kalifornische, wie soll man sagen, Hinterland zu fahren. Das finde ich halt schon echt was ganz Spezielles. Und gerade eben zu einer Jahreszeit, wo wir hier noch so sitzen und sagen so, naja, kann jetzt bald mal losgehen, aber mal gucken, was uns das Wetter noch so beschert. Da haben die natürlich, da hat der Kalifornier an sich einen Vorteil, sagen wir mal so.
Absolut. Ich meine, wenn wir jetzt an unser vergangenes Wochenende zurückdenken, am Samstag irgendwie fast 20 Grad oder so 18 Grad, man denkt, es geht los und am nächsten Tag kann man schon wieder Handschuhe rausholen.
Falsch
so
gedacht, genau. Ja,
falsch gedacht. Ist das auf jeden Fall nicht nur, was die Renn-Action angeht, herzerwärmend, sondern auch so das Surrounding. Und wie du sagst, gerade das Schwimmen, wenn man so auf den Pazifik guckt, das Schwimmen normalerweise ein Punkt-zu-Punkt-Schwimmen hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Bedingungen vor Ort sind. Aber normalerweise geht es halt in so einen kleinen Turn raus auf den Pazifik rein in, ja, was ist es, ein Hafen?
Ja.
So ein Hafen, ja, genau. Yachthafen, wo dann der Ausstieg ist. Und wie du gesagt hast, dann geht es mit dem Rad irgendwie erstmal ein bisschen ins Hinterland. Und wer denkt, dass es komplett flach ist, weit gefehlt, gibt gute Rampen.
Auf jeden Fall, ja.
Und die gibt es dann auch auf dem Zwei-Runden-Kurs beim Laufen. Wir haben uns das eben gerade nochmal angeguckt, weil ich konnte es auch nicht ganz so vorstellen, dass da irgendwie Ironman schreibt so von wegen, ja, wenn man vom Beach-Niveau auf die Straße kommt oder so, dann denkt man, da müssen vielleicht irgendwie zwei Stufen bewältigt werden, aber weit gefehlt. Die Rampen sind, man kann sich jetzt eigentlich also richtig als Parkhausauffahrten vorstellen. Also so richtige.
Genau, richtig steil, richtig geradeaus, richtig schmutzig. Und dann weiß ich gar nicht, was mehr weh tut, ob rauflaufen oder runterlaufen. Beides auf jeden Fall. Das ist schon mal klar, aber das ist schon, ja, es ist schon, also da darf man auf jeden Fall nicht überzocken. Und das ist je nach. Ja, ich meine, und wir reden ja vielleicht auch mal ein bisschen über die Felder und gucken mal, wer da wohl so die Favoritinnen sind und Favoriten für uns. Wenn man da dranbleiben muss an irgendjemandem, dann kann das schon, das hat schon fast das Potenzial, dass es einem zerschießen kann. Erinnert mich so ein bisschen an die 73 WM, wo man auch über diese, wo sie ja über die Rampe rüber mussten
in Lahti. Vergangenes Jahr in Lahti. Ja, ich habe gedacht, ich meine, die 73 WM 2022 war ja auch schon, da war es eine lange Rampe sozusagen, da ging es richtig den Berg hoch. Also muss auf jeden Fall ja damit rechnen, dass es eben auch mal ein bisschen langsamer mit schwereren Schritten irgendwie hochgeht oder mit ganz weiten Schritten und dann im großen Tempoüberschuss irgendwie wieder in die Ebene rein. Aber ja, wenn wir mit den Frauen anfangen wollen, dann würde ich sagen,
lass uns das machen.
Ist der Laufkurs am Ende wahrscheinlich auch oder das Laufen der Punkt, der das ganze Rennen mitentscheiden kann, was das Podest angeht.
Ja, genau. Und da stellt sich für mich halt ja gleich die Frage, irgendwie reden wir da überhaupt noch oder müssen wir an der Stelle überhaupt noch über den Sieg reden oder hat Taylor Nipp den da quasi schon in die Tasche gesteckt?
Also ich habe gehört, sie hat da schon den Stempel raufgesetzt. Also ja, wenn man sich so das Feld anguckt, würde ich sagen, ist Taylor Nipp die Athletin, die definitiv vorne weg ist. Ist es so ein die unter allen Starterinnen, die einfach die kompletteste Athletin ist.
Absolut.
Schwimmmäßig würde ich sagen, dass halt Fenella Langridge eventuell noch mitschwimmen könnte und Lauren Brandon. Lauren Brandon, klar, als ehemalige Schwimmerin war ja im Nationalkader, spielt da auf jeden Fall komplettes Wort mit. Wobei auf der Radstrecke, spätestens auf der Laufstrecke, wird es für Lauren Brandon nicht mehr irgendwie weit nach vorne gehen. Da geht es eher darum, irgendwie zu versuchen, die ganzen Laufstarken irgendwie aufzuhalten, wenn man das Lauren Brandon anguckt. Aber Taylor Nipp, vergangenes Jahr drei Rennen auf der Mitteldistanz absolviert, alle drei gewonnen. Alle drei auch so vorne mitgeschwommen, dann ja. Irgendwann den Hebel beim Radfahren umgelegt und ja, man denkt immer so ein bisschen, sie ist gar nicht so die Laufstarke, finde ich persönlich. Also wenn man an Taylor Nipp denkt ja. Man jetzt nicht, dass sie irgendwie eine krasse Läuferin ist.
Genau, und ich bei mir ist das immer so, bin ich genau bei dir, weil man natürlich weiß, es gibt vielleicht noch so den einen oder eine oder andere, die vielleicht noch stärker ist beim Laufen. Und ich habe dann auch immer noch so die US Open irgendwie noch so im Hinterkopf, wo sie dann auch ein bisschen gestruggelt hat und so, ne, und auch so ins Schwanken geriet und so. Aber dann muss ich wiederum an Lahti denken und immer wenn ich das denke, und das weiß ich noch ganz genau, als ich das Rennen damals da geguckt habe, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das hat die so runtergespult, dass ich gedacht habe, so auf der Distanz, die ist die eigentlich nicht zu schlagen. Wo denn? Im Schwimmen kannst du sie nicht loswerden, im Radfahren ist sie wahrscheinlich die stärkste und beim Laufen so gut immer noch, dass man einfach da fast gar nicht rankommen kann. Wie soll das funktionieren?
Eben. Ich denk gar nicht an Lahti. Wo ich dran denke, wenn ich an Taylor Nipp und ihre Laufperformance denke, ist an Paris. Beim Testevent.
Gut, da
also, ne, also man, ja. Man muss es ja, sie ist ja eine Athletin, ich meine ja aus dem vergangenen Jahr.
Ich denke mal in 73.
Genau. Wir sind irgendwie von ihr jetzt so ein bisschen 73 und dann mit Hawaii ja auch Langdistanz gewöhnt, aber als großes Ziel hat sie ja noch die Olympischen Spiele in Paris. Ja. Und beim Testevent wurde sie Fünfte und ist auch einfach mal die 10 Kilometer in der 33:12 gelaufen. Also sie hatte an dem Tag in Paris hatte sie die, glaube ich, drittschnellste Laufzeit. Also es waren nur Beth Potter und Cassandre Beaugrand schneller als sie. Ja. Und eine 33:12 ist auch einfach mal schon so verdammt schnell. Deshalb glaube ich auch nicht, dass da eine Athletin, also wenn alles ganz normal läuft, so wie wir es denken, sie schwimmt gut, wird beim Fahrradfahren eventuell noch ein bisschen von Fenella Langridge oder so begleitet. So vom Gesamtstarterinnenfeld kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie noch jemand wirklich richtig stark irgendwie mit dran ist.
Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, ne? Gibt es halt tatsächlich so einen Start-Zielsieg oder Start mit den anderen Schwimmgruppe mit raus und dann, also hängt vielleicht, ja, also
es. Ja, es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wie sie Bock hat. Ob sie sagt, okay, naja, bei der 73-WM war es ja auch so ein bisschen so. Also dann ist sie da mitgeschwommen. Es sah so aus, als ob sie, okay, ich schwimme mit und dann lege ich den Hebel beim Radfahren um.
Ja, so wohl dem, der das kann. Ne?
Genau, wohl dem, der das kann. Also deshalb glaube ich schon, Taylor Nipp ist da ganz klar diejenige, die Richtung Platz 1 geht und dann Richtung Platz 2, 3, 4, 5 wird es aber schon, finde genau. Ich, sehr interessant und auch so eine Sache, wo es schwieriger ist, sich festzulegen, weil es dann auch wirklich so in die Tendenz geht. Ja, ich meine, wenn wir die Britinnen Emma Pellant-Brown und die Kanadierin Tamara Druitt angucken, beide extrem laufstark und beide eigentlich schon mal mit dem Rückschlag in die Saison gestartet, mit den T100 in Miami, beide am Start gewesen. war ein bisschen der Hitze Tribut zollen müssen, ausgestiegen und jetzt an der kalifornischen Küste bei der Ironman Pro Race Series am Start.
Ja,
würde ich sagen, sind zwei Athletinnen, die da schon mit in Frage kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei Männern ist es vielleicht sogar noch ein bisschen undurchsichtiger irgendwie, kommen wir ja später zu. Ich glaube, so da, also wenn man so die Startliste, wie sie aufgeschrieben ist, das sind schon auch, also würde man sich nicht unbedingt wundern, wenn das auch so das Podium runter wäre. Da kann natürlich immer noch der eine Platz rauf oder runter wandern und ehrlicherweise ist es natürlich auch immer noch sehr früh im Jahr.
Ja.
Das muss man also bei allem, was wir ja dann über die T100 schon gesprochen haben, dass das halt sich so lange hinzieht und dass es früh anfängt, gilt das ja hier genau das Gleiche. Also für die Serie im Blick haben, auch die müssen einen sehr langen Atem haben. Und ich meine, bei Taylor Nipp ist es wahrscheinlich auch so. Also ich meine, wenn sie ihren Titel verteidigen will in Taupo, dann ist es halt auch ein sehr, sehr langes Jahr mit zwischendrin nochmal Olympische Spiele.
Und
T100.
Und eventuell, also sie könnte rein theoretisch auch mit Nizza machen. Also sie muss ja auch nur validieren. Das heißt, sie muss ja auch nur noch ein zweites Rennen absolvieren, zweites 70-3-Rennen. So wie Laura Philipp, die macht ja mit Valencia und Mallorca, macht sie ja zwei 70-3-Rennen. Mit dem Rennen jetzt in Oceanside würde Taylor Nipp nur noch ein zweites 70.3-Rennen fehlen und dann hätte sie auch die Quali für Nizza.
Das ist ja nahezu verrückt.
Das,
aber ich meine, sie war Vierte auf Hawaii, ne? Und auch mit so einem, wo man es eigentlich fast gar nicht glauben konnte, wenn man die unterwegs geguckt hat irgendwie so, ne? So gesagt hat, so, was macht sie denn irgendwie so, ne? Und dann war trotzdem immer noch, ist aber trotzdem durchgezogen. Ja. Erster Marathon in ihrem Leben damals und so weiter. Das war schon, naja, kommt die Erinnerung wieder hoch.
Richtig. Aber wie du sagst, bei den Frauen denke ich auch, ist es schon, also Tamara Jewett steht halt auf 1, dadurch, dass sie das Rennen vergangenes Jahr gewonnen hat. Taylor Nipp ist auf 2, wird wahrscheinlich gewinnen. Und dann gibt es eben noch Fenella Langridge, Paula Finlay, Emma Pellant-Brown. Und dann als 6. steht dann die Spanien Guruce, Farades, Laralde da. Würde ich so vom Gefühl eher Grace Tate dann sogar noch vorsehen. Wenn ich mir jetzt die alle vorne so angucke, würde ich sagen, ist die Athletin, die Richtung Platz 2 eventuell noch die größten Chancen hat, Paula Finlay.
Ja, also auch von der Kombination her auf jeden Fall.
Genau, als Gesamtpaket mit Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Ja.
Ich meine, sie ist jetzt in Miami Vierte geworden, auch nicht irgendwie großartig zurück. Bei ihr hängt es wirklich so ein bisschen davon ab, würde ich sagen, wie der Lauf ist. Also der Lauf ist jetzt solide, aber halt auch nicht so, dass sie mit dem Lauf dann in dem Feld dann mit Tamara Jewett und Emma Pellant-Brown, wenn die eventuell beim Schwimmen und Radfahren doch irgendwie ein bisschen näher dranbleiben können, irgendwie gegenhalten kann. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Interessante. Gefühlt würde ich sagen, müsste sie den Halbmarathon schon in Richtung 1,20 laufen, wenn quasi dahinter alles normal läuft, um den zweiten Platz zu sichern.
Also man ist auf Zielsprints, du hast es gesagt, eingangs schon gefasst und gerne auch um die Plätze, da sind wir natürlich auch immer für zu haben, muss ja nicht immer nur um den Sieg gehen, so man kann sich ja auch hinten richtig schön battlen, das haben wir ja auch schon oft genug gesehen.
Zumal, genau, zumal sei hier herausgestellt, also das Rennen gehört ja zur Ironman Pro Race Series, ist ja das erste Rennen und die Gesamtwertung der Ironman Pro Race Series baut ja auch darauf auf, dass quasi pro Sekunde, die du zurück bist, einen Punkt weniger hast. Deshalb geht es definitiv darum, das Rennen bis auf die Ziellinie zu machen oder bis hinter die Ziellinie, um möglichst viele Punkte abzuholen. Also da irgendwie, ja.
Ja, möglichst große Abstände herzustellen. Ne? Also deswegen, eigentlich ist es dann schon, ob du dann, also für die Punkte ist es dann quasi egal, ob du im Zielsprint dahinter landest, so mehr oder weniger. Aber natürlich willst du, also ja, wer weiß, vielleicht führt das auch mal zu einer einen oder anderen Attacke auch zwischendurch.
Also es ist ein bisschen so wie beim Collins Cup. Da ging es ja auch darum, wie die Abstände sind. Da war es ja nur untereinander und glaube ich nicht insgesamt, ne, wenn ich mich recht erinnere. Macht das Rennen vielleicht auch so ein bisschen interessanter, dass man an Platz 3 oder 4 liegen, wenn da irgendwie nach hinten und nach vorne nichts mehr passiert, doch irgendwie noch ziemlich dran bleibt und da auf jeden Fall nicht abschenkt. Also
Ja, ich bin auch insgesamt, aber das wird man dann vielleicht auch im Nachgang dann auch hören, du hast vorhin gesagt, mit welchem Bock die da reingehen, irgendwie so, aber mit welcher Motivation tatsächlich, ne? Ist das jetzt, wer guckt wirklich auf die Serie? Ne, das wird man dann ja auch erst nach ein paar Rennen wissen, so, ne? Wer macht was oder machen die jetzt einfach, ja, verfolgen die quasi nicht die Serienwertung, sondern machen einfach jetzt einen frühen 70-3 oder Taylor Nip, was hat sie für Aktien da drin, ne?
Ja.
Weil will ja quasi oder kann oder will vielleicht auch auf allen Hochzeiten tanzen. Das werden wir dann sehen.
Ja, auf jeden Fall, für die Gesamtwertung wird es auf jeden Fall nicht mit dem Oceanside-Rennen und dann dem Rennen in Taupo reichen. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was folgen, wenn sie ja genügend Punkte haben möchte.
Auch ja, aber auch da, wenn sie da gewinnt, ne, da kommen ja auch wieder die Punktezahlen auch ins Spiel und auch das von mir so oft zitierte PTO-Jahresranking ist natürlich auch wichtig wieder für nächstes Jahr. Und da gibt es natürlich, ich meine, gerade wenn wir da von den WM-Rennen reden, die ja hoch und auch die Oceanside zum Beispiel ist auch hochgestuft worden, einfach dadurch, dass ja die Rennen der Pro Series mehr Preisgeld bekommen, rutscht man quasi auch im Ansehen der PTO nach oben. Also es ist dieses Jahr ein Gold-Standard-Rennen. Klar, die T100-Rennen sind alle drüber, aber es ist auf jeden Fall, lohnt es sich auch im Gesamtranking sozusagen, also wenn man es aufs PTO-Gesamtranking abgesehen hat, und das müssen quasi alle, nicht nur des Geldes wegen, sondern auch für alle, die eben sich ins Spiel bringen wollen, dann doch vielleicht mal in der T100-Series eine Rolle zu spielen, wenn sie es nicht dieses Jahr schon tun und da jetzt schon gut abschneiden, dann sind das natürlich Rennen wie Oceanside, sind dann die Rennen, wo du dich zeigen kannst und musst, um Punkte und Geld und ja, Ansehen zusammen.
Ja, also man darf gespannt sein. Mein Tipp ist Taylor Nip und dann wird es wahrscheinlich irgendwie so ein Ding sein. Paula Findlay, Emma Pellant-Brown, Fenella Langridge, Tamara Jewett werden da irgendwie mit reinspielen.
Da gehe ich genauso mit.
Und ja.
Und möglicherweise auch noch jemanden, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Bei diesen ganzen Amerikanerinnen habe ich wirklich, die kenne ich auf gar keinen Fall alle. Und da kann natürlich auch immer noch mal eine dabei sein, wo wir es vielleicht jetzt nicht, ich habe es wirklich nicht im Detail gecheckt, wer vielleicht eine super Schwimmerin ist und dann vorne, das geht bei den Männern genau das Gleiche, kann es auch mal passieren, ne, dass dann auf einmal das so ein bisschen die Renndynamik verändert dahingehend, dass dann noch mal jemand übrig bleibt und am Ende dann Vierter oder Fünfter wird oder wie auch immer.
Richtig. Ja. Also interessante Sache. Eine Deutsche ist nicht am Start, dafür ist eine deutschsprachige am Start. Mit Johanna Rüther ist eine Schweizerin am Start.
Ja.
So ein bisschen europäischer Flair mit
Maja Stolle-Nielsen aus genau, Dänemark. Da sind wir ja auch sehr nah dran hier oben schon genau. Im Norden. Ist für uns nicht so weit weg. Man sehe es uns nach.
So ist es.
Fühlt sich auch immer gut an.
Auf jeden Fall, genau. Und insgesamt halt schon eine Macht an Frauen, also 40 Frauen sind am Start. Und was man eventuell auch nicht, jetzt wenn wir zu den Männern übergehen, so eine Sache, die eventuell auch noch so ein bisschen bedacht werden muss, bei den Männern sind es ja 81 Starter, die gemeldet sind.
Gemeldet erstmal, ja.
Genau, die gemeldet sind. Zwischen Männer und Frauen werden wahrscheinlich so maximal 5 Minuten Rennunterschied sein. Das bedeutet,
beim Start, also genau.
Genau, beim Start. Das bedeutet, dass die starken Athletinnen auf jeden Fall vielleicht ein paar Männer einholen können.
Also wer wirklich, wirklich schlechter Schwimmer ist bei den Männern, der sollte sich da mal drauf gefasst machen. Ne? Ja, wir sagen das jetzt so hin und das kann natürlich ja auch ja unschöne Bilder geben auch auf einmal. Ne? Wenn dann ja, wenn es auf einmal Überholvorgänge möglicherweise gibt oder ein eigentlich abgehängter männlicher Profi sich auf einmal bei der Ehre gepackt fühlt, weil er von einer superschnellen Frau überholt wird und dann doch meint, er muss irgendwie da, dann, ja, die sind ja nicht gegeneinander im Rennen, aber trotzdem sind dann ja, müssen ja Lücken eingehalten werden. Also es kann ganz unschön werden, aber wir wollen mal den Teufel noch nicht an die Wand malen.
Aber die Lücken, also die Schiedsrichter werden ja auf jeden Fall mit Hilfe des Race Rangers sehen können, wer da eventuell den Abstand einhält oder auch nicht. So viel sei gesagt, aber dennoch 120 oder 121 gemeldete Profis, wenn denn alle am Start sind mit Frauen und Männern, sind einfach mal eine ganz schöne Wucht, die da ganz am Anfang auf die Strecke gehen. Und wenn alle da ihre 15 Meter einhalten, dann wird sich schon eine ziemlich lange Schlange ziehen.
Ja, und da sind wir natürlich dann voll beim Männerfeld, was ja auch so ein bisschen die Würze noch mit drin hat, dass sehr unterschiedlich starke Schwimmer da vertreten sind, die aber wiederum auf dem Rad und auch auf der Laufstrecke wieder sehr stark sind. Und das ist kann ein ziemliches Durcheinander geben. Aber die einzelnen Namen, lass uns die doch einfach nochmal angucken.
Wir können uns die gerne angucken. Also ganz oben auf der Liste steht Jackson Landry, der Kanadier. Vergangenes Jahr wurde er Dritter hinter Leo Berger und Jason West. Und dann ist schon eine relativ lange Liste aus deutscher Sicht natürlich. Patrick Lange direkt an zweiter Stelle, der damit ganz oben steht und das so ein bisschen als Saison-Einstieg und Vorbereitung für den Ironman Texas nimmt.
Ja.
Dann gibt es Lionel Sanders, so ein bisschen das Duell der Väter mit Joe Skipper und Sam Long.
Ja.
Alle da als frisch gebackene Väter aus dem vergangenen Jahr am Start.
Sam Long hat schon gesagt, irgendwie lass uns zum Dings, zum hier Trolley schieben, Wettkampf. Und dann hat Joe Skipper gesagt, irgendwie so, ja, es gibt bei mir ja immer, gibt es ja die Biermeile am nächsten Tag, vielleicht müssen wir die dann mit Kinderwagen machen. Aber nein, so weit wollen wir es nicht kommen lassen, glaube ich. Wobei bei dem weiß man nie.
Bei Joe Skipper weiß man nie. Wobei der Weltrekord, glaube ich, auf dem Halbmarathon mit Kind und Kinderwagen irgendwie auch bei 1,13 oder 1,12 liegt. Also es ist wirklich unfassbar schnell. Und ja, dann eben der Neuseeländer Braden Curry noch mit dabei. Jelle Geens, Trevor Foley, Mark Durbrick, Chris Leiferman, Matt Hansen, Florian Anger, Jason Pohl, Maximilian Sperl. Da hatte ich auch mit meinem Kollegen Jan letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, wie er da am Start sein wird. Schon ein sehr interessanter junger Athlet, glaube ich, aus deutscher Sicht. Aber da geht die Liste auf jeden Fall schon ziemlich weit nach hinten. Und wie du sagst, von der Renndynamik ein ganz anderes Rennen als bei den Frauen, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich, ne, muss man sagen. Also und das hängt auch dann so ein bisschen, also ich habe es ja eben so anklingen lassen. Fangen wir mal beim Schwimmen an. Ich meine, da sind natürlich, ich glaube, wir haben alle noch Sam Long in Miami im Hinterkopf. Wer es nicht gesehen hat, sollte sich es vielleicht nochmal angucken, weil das eine der beeindruckendsten Aufholjagden war, die ich jemals gesehen habe. Und das wird ihm hier auch bevorstehen, wahrscheinlich, dass er Leute, und dann ist allein durch die Masse der männlichen Profis, wird das unter Umständen eine sehr, sehr schwierige Aufholjagd. Je nachdem, wie gut er drauf ist.
Eben, und also bei der Schwimmperformance von Sam Long im gleichen Bereich wird ja auch Lionel Sanders liegen und Schwimmduell hat er gewonnen, genau, aber es wird ja ungefähr das gleiche sein, genauso mit Joe Skipper, auch kein extrem schneller Schwimmer, könnte sich wahrscheinlich knapp vor Sam Long setzen.
Genau, bei dem weiß man es halt auch nie, ne?
Genau.
Der hat solche und solche Tage im Wasser.
Richtig, beim Sub-7, Sub-8-Projekt damals am Lausitzring war er jetzt auch nicht so langsam unterwegs. Also da darf man wirklich so ein bisschen gespannt sein. Gefühlt würde ich sagen, als schnellster Schwimmer, wenn denn die alte Form da ist, ist Florian Angert unterwegs und Jelle Geens.
Ja, das finde ich, das tatsächlich, über den werden wir wahrscheinlich jetzt noch häufiger reden, irgendwie so, der ist natürlich von der Kurzdistanz hat keine, also nur ganz, ich weiß gar nicht, hat er, glaube ich, nur einen Auftritt? So?
Ein Auftritt 2021 in Indian Wells, da wurde er Dritter. Ansonsten war er noch nie irgendwie auf der Mittel- oder Langdistanz unterwegs, also wirklich nur dieses eine Rennen. Damals Dritter hinter Lionel Sanders und Vincent Louis.
Genau, und da gab es ja noch diese, aber da war ja die Kuddelmuddel mit Umleitung, wurden sie hinterm Auto hinterher gefahren, was nicht, das Führungsfahrzeug ist nicht richtig gefahren und Stürze, kann ich mich noch erinnern, und alles Mögliche war durcheinander, also der Kurs ist halt irgendwie auch noch auf dem Golfkurs wird gelaufen, irgendwie mit, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich die Startliste bei der PTO anguckt, steht er wirklich ganz an allerletzter Stelle, weil er natürlich keine PTO-Punkte in irgendwas einbringt.
Richtig.
Aber das wird sich, glaube ich, am Wochenende ändern. Möglicherweise.
Ja, und eben aufgrund des Rankings oder aufgrund der Einsortierung, wie du eben schon bei den Frauen angemerkt hast, wird er damit einfach gut Punkte sammeln, denke ich auch. Ein Athlet, je nachdem, wie jetzt wirklich die Ausrichtung ist, aber wie es im Moment scheint, wird er da ja schon versuchen, gut Punkte zu sammeln, sodass er da im PTO-Ranking weit nach oben kommt, um eben bei der Jahresabrechnung gut zu sein. Auch eben extreme gute Daten eben bei Instagram gezeigt. Da hatten wir vergangene Woche auch schon drüber gesprochen. Und wird so derjenige sein, denke ich, der mit Florian Angert da auf jeden Fall so das Schwimmtempo vorne mit angeben kann. Also dadurch, dass er von der Kurzdistanz kommt, der kann einfach schnell schwimmen. Auch bei der einzigen Mitteldistanz, die er gemacht hat, war er auch mit der drittschnellsten Schwimmzeit unterwegs. Egal, was dann danach passiert ist, das steht ja erstmal so da. Ja. Von daher ist das schon so einer, ja, den man so ein bisschen im Blick haben muss, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auch wird, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Also, dass wir ihn schnell mit dabei sehen werden.
Ja, und dann, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie du sagst eben, Sanders, Skipper, Long, wie weit die da im Feld der 81 Athleten, also ich meine, man darf ja nicht davon ausgehen, dass alle, die man irgendwie hier in diesem Feld nicht kennt, alle langsam schwimmen.
Nein.
Also das ist vielleicht noch so die Disziplin, wo viele am ehesten mit eventuell anderen Profis mithalten können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau, und da kann sich dann immer noch viel wegsortieren, sage ich dann mal, ne? Immer noch. Aber ja, weiß nicht, keine Ahnung, Mark Dubrick zum Beispiel, hat gut, ganz gute Schwimmzeiten. Ja, und dann aber auch, also hier glaube ich tatsächlich auch, es wird extrem darauf ankommen, wie sortiert sich das auf der Radstrecke. Und da, ja, ich habe es bei den Frauen vorhin schon ein bisschen angedeutet, da kann es natürlich auch dazu kommen. Also wenn wir jetzt dann mal, wir gehen mal von den Top-Namen, die wir so vorhin gesagt haben, davon, wenn wir jetzt mal so böse sind und sagen, Sam Long wird das schwächste Schwimmen haben, es sei denn, er übertrifft sich selbst. Aber ich meine, letztendlich sagen wir, wie es ist, das haben wir bei T100 gesehen, irgendwie, das war gar nicht so schlecht von den Abständen, aber er war trotzdem der Letzte in der letzten Gruppe aus dem Wasser in Miami. Und dann wird er hier einfach echt eine Aufholjagd hinlegen müssen, die gar nicht so einfach ist. Und wir haben es vorhin einmal schon mal kurz fallen lassen, der Race Ranger kommt zum Einsatz. Aber eben nicht, wie wir ihn bei vielen Rennen schon gesehen haben, mit großem Abstand, also mit der 20-Meter-Regel, sondern mit dem ganz normalen Ironman-Abstand. Und ja, irgendwie schwan mir der Blödes irgendwie. Wir haben Sam Long schon mal in so einer Situation gesehen in Oceanside, nicht in Oceanside, in St. George bei der WM, 73 WM, wo er auch quasi zu einer langen Attacke angesetzt hat. Und die muss ja, denn man muss ja seinen Überholvorgang beenden in einer vorgegebenen Zeit. Und wenn man schon den Mut hat, den anzusetzen. Das bedeutet dann eben, man muss schon sehr, sehr viele Leute am Stück überholen und muss viel, viel schneller fahren als die. Und wenn sich dann einer aus dieser Gruppe vor ihm dann, die noch zu überholen sind, entscheidet rauszugehen, dann bist du halt der Gekniffene, weil du halt eben dann nicht über die Centerline Violation, vielleicht ist gar kein Platz, du darfst ihn dann noch nicht wieder überholen, du darfst aber auch nicht einscheren, weil du dann wieder blockst und du hast, egal was du dann machst, du wirst deine Zeitstrafe bekommen.
Ja, wobei das ja auch so ein bisschen Ermessenssache der Schiedsrichter ist, würde ich sagen. Hoffentlich sollte so sein, dass sie da eventuell auch mal so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, was so dieses gesamte Renngeschehen angeht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch einen Bereich, wo quasi nur ein bestimmtes Tempo erlaubt ist, beziehungsweise ein Tempolimit oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit erlaubt ist, wo gar nicht überholt werden darf. Das heißt, das spielt auch noch mit rein. Wenn so viele Profis unterwegs sind und eben eventuell auch so ein Zug mit Skipper, Long und Sanders da irgendwie am Anrollen ist, bedeutet schon einfach, dass da ein gewisser Tempoüberschuss wahrscheinlich ist.
Wo ist Patrick Lange in dem Moment?
Also das ist dann ganz hinten dran als Vierter. Wobei Kienle nicht mit dabei ist, sonst wäre es vielleicht so. Aber ja, da wird es halt, glaube ich, schon echt interessant werden, wie die drei oder die Überbiker, wie man sie auch immer nennen möchte, da wirklich sich platzieren. Aber Patrick Lange wird ja schon wahrscheinlich vom Schwimmen her vor Sam Long aus dem Wasser kommen,
ja,
und sich da ganz anders im Feld von vornherein ja, platzieren und eine ganz andere Rolle einnehmen.
Ja. Ja, lass mal über Patrick Lange kurz sprechen. Letztendlich habe ich mich auch gefragt, irgendwie so, was kann man jetzt da von ihm erwarten? Ne? Hat ja den Fokus bewusst auf die Serie gelegt und vor allen Dingen auch dann ja auf die Langdistanz, große Ziel, Weltmeisterschaft, Hawaii, er will aber auch in Rot punkten. Und wenn man, ich habe mir einfach mal den Kalender nochmal aufgemacht und dann machst du 23 auf und da steht gar kein Sieg drin für Patrick Lange.
Ja, ja,
ja, trotz dieser fantastischen Erinnerungen, die wir haben, ne, eine fantastische Laufleistung, aber gut, Gran Canaria, Anfang des Jahres ist er Fünfter geworden, da ging es aber auch mächtig zur Sache, wenn ich mich richtig erinnere, im Kraichgau geschlagen von einem gewissen
Rico Bogen.
Ganz genau. Und dann gesagt haben so, okay, ja, Rot Zweiter geworden. Hinter der Weltbestzeit, ne? Fast seinen angepeilten 2:30-Marathon hingelegt, in Nizza Zweiter geworden und dann in Portugal Vierter.
Gut, da gab es dann noch.
Ganz genau.
Genau, da gab es noch ein paar andere Umstände. Da kann man sagen, eher Hut ab, dass er das so durchgezogen hat und nicht vorher irgendwie gesagt hat, hier, ich lasse mein Fahrrad dann doch irgendwo in der Wechselzone liegen. Das zählt eher direkt für ihn. Aber auch wenn du die Jahre vorher siehst, er ist ja jetzt keiner, der irgendwie ein Vielstarter ist, der irgendwie mega viele Starts macht. Er hat ja auch selber zum Beginn der Saison gesagt oder mit der Verkündung, dass er da eher den Fokus auf der Ironman Pro Race Series sieht, anstatt auf der T100 Serie, dass seine Leidenschaft schon die Langdistanz ist als die Mitteldistanz. Deshalb würde ich sagen, ist es so ein Rennen, wo er schon guckt, dass er irgendwie weit nach vorne kommt oder schon nach vorne kommt, aber jetzt vielleicht für sich gar nicht so diese Mega-Ambitionen hat, da direkt um den Sieg mitzulaufen, sondern dass es eher so ist, gucken, dass für die Saison alles passt, wie ist sein Leistungsstand, kann er das aus dem Training wirklich abrufen und dann eventuell nochmal irgendwie so eine kleine Feinjustierung machen Richtung des Ironman Texas, was dann ja eigentlich dann so sein Hauptziel ist, um dann wirklich in die
vorerst,
Saison,
genau,
vorerst und dann in die Saison zu starten. Und ich meine, wenn du guckst, so die Mitteldistanz oder die kürzeren Distanzen sind schon nicht so unbedingt seine Rennen. Das ist ja, er kann ja seine Stärke schon einfach mit diesem ultra starken Marathon doch mehr auf der Langdistanz ausspielen als auf der Mitteldistanz. Wenn man sich anguckt, glaube einen Sieg hatte er mal auf der 73 oder zwei sogar mit 2017 auf Rügen, wenn man da zurückscrollt und dann 2019 auch nochmal beim Ironman 73 in Vietnam. Aber sonst sind ja so die kürzeren Distanzen, ich meine, das sieht man auch dann bei den Ergebnissen vom Collins Cup jeweils nicht unbedingt die Rennen, die ihm ja direkt in die Karten spielen oder die seine Stärken präsentieren.
Ja, und auch ja, also klar, du hast alles gesagt, muss man nicht nochmal ändern, aber trotzdem bin ich gespannt. Also weil der, ich kann es mir vorstellen, ich habe jetzt dann direkt nicht mit ihm drüber gesprochen, aber dass da schon so ein bisschen FOMO auch aufkommt, wenn du dann wenn du Miami gesehen hast und so weiter und dann alle irgendwie du denkst, also ich stelle es mir einfach so vor, dass der doch gar nicht anders kann, als zu überlegen, so, wo hätte ich mich da wohl einsortiert irgendwie so. Und dann sieht er einen Sam Long laufen, der da auf einmal so krass, wie er einfach die Leute stehen lässt und alle einfach nach und nach einsammelt. Und ja, auch Lionel Sanders, so viel immer über ihn geschmunzelt wird zwischendrin irgendwie so, aber die Zahl der 73-Siege, das kriege ich überhaupt gar nicht aufgelistet. Ich glaube, es sind über 40, glaube ich, die er gewonnen hat. Die kommen ja nicht von irgendwo her und er ist auch alles andere als durch. Also
auf gar keinen Fall. Ich meine, du musst dir ja nur letztes Jahr oder das vergangene Jahr angucken. Der, gut, Clash Miami hat er nicht gefinisht, aber dann haut er da auch einfach mal vier Mitteldistanzen raus, Gut, man muss es immer so ein bisschen mit Vorsicht sehen. Ne? Also es sind ja fast alles Mitteldistanzen in Amerika. Da ist dann die Besetzung, wenn es jetzt nicht Ironman Pro Race Series wie dieses Jahr ist, vielleicht auch immer noch so ein bisschen schlechter besetzt als Rennen, die eventuell in Europa stattfinden, was so die gesamte Breite der Spitze angeht. Ja,
genau, Tiefe.
Genau.
Die Breite der Spitze, genau. Also die Tiefe ist vielleicht dann nicht gegeben, so, aber trotzdem gibt es immer, du findest immer genug, noch die das Rennen auch schnell machen und wo es halt auch ein echtes Battle wird dann.
Aber der hat letztes Jahr 6 Mitteldistanzen gemacht, wenn du jetzt 7 mit der Weltmeisterschaft in Lahti und davon war er 5-mal auf dem Podium, 1 Sieg, 3-mal Zweiter, 1-mal Dritter. Also er ist auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen den Podiumsplatz auf der Mitteldistanz abonniert hat.
Ja, und dabei hat er jetzt ja quasi die Langdistanz ja im Auge. Eben. Also von daher, aber ich bin, da freue ich mich auch. Und vor allen Dingen, Joe Skipper ist vorhin schon gefallen. Das finde ich sowieso immer spektakulär, wenn der Junkyard Dog irgendwie wieder anfängt zu bellen. Er hat auch einen neuen Helm, habe ich gesehen. Ja. das wird, da kann ja auch immer alles passieren. Den einen Tag rollt er nebenher und du denkst, okay, da ist irgendwas jetzt komplett schief gegangen. Und an anderen Tagen ist er vor allen Dingen auch zu Laufleistungen imstande, die phänomenal sind und
der ist auf jeden Fall auf so einem Weg, würde ich sagen, dass er so ein bisschen das vergangene Jahr vielleicht versucht vergessen zu machen. Also ich meine, er hat zwar den Ironman Lake Placid gewonnen und bei der Challenge Gerardsbergen wurde er Dritter, aber insgesamt würde ich sagen, war er mit dem vergangenen Jahr nicht ganz so zufrieden, auch wenn er bei der Challenge Rot irgendwie Fünfter wurde. In Nizza, wie du sagst, ne, hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Ich glaube, da war er auch eher froh, dass er ins Ziel gekommen ist und hat sich da dann im Nachhinein noch ziemlich selbst gegeißelt. Aber das ist halt auch ein Athlet, der wirklich richtig starke Laufzeiten hat. Yeah. Also man darf es nicht vergessen, beim Ironman Wales 2022, als er gewonnen hat, also ich meine, da ist er eine 2:37 gelaufen und diese 2:37 da vor Ort ist ungefähr so einzuschätzen wie eine 2:32 oder so, ja, also das ist schon wirklich.
Gut, das kann man sagen, er hat noch 20 Minuten am Straßenrand gestanden, aber trotzdem, ob das dadurch besser oder schlechter wird, das weiß ich auch noch nicht so genau.
Ja, genau, das verlängert auf jeden Fall die Rennzeit, aber das ist halt wirklich ein Athlet und wenn man als Europäer darüber fährt, würde ich sagen, ist es schon so, dass man da sich eine gewisse Hoffnung macht oder da auch mit Punkte sammeln möchte. Deshalb wird er da definitiv nicht irgendwie großartig unvorbereitet ankommen und da versuchen, irgendwie anders ins Jahr zu kommen, als es jetzt im vergangenen Jahr war.
Ja.
Also schwer zu sagen auf jeden Fall, wer bei den Männern da irgendwie wirklich vorne weg ist oder da mit ums Podium kämpft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so die Laufstarken eben auch da eine wichtige Rolle spielen. Also Sam Long, Jelle Gehens habe ich auf jeden Fall mit auf dem Plan. Patrick Lange kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, wie er über die Radstrecke kommt. Ja. Ansonsten so als leichter Athlet, der ja auch wirklich mit einer richtig guten Lauftechnik und auch wenn es da unterwegs ist, glaube ich, werden da auch die Anstiege nichts machen. Da kann man wirklich nur gucken, wie er die Abstände da eventuell hält. Und dann, ich muss sagen, sehr gespannt bin ich wirklich auf Florian Angert. Ja. Also aus deutscher Sicht muss man den schon irgendwie auch noch mit erwähnen. Letztes Jahr ja wirklich nach seinem doch schon eher grandiosen Jahr 2022, ein Jahr, wo er, ich weiß es nicht, schon so ein bisschen die Scheiße am Schuh hatte, kann man sagen. Ja. Ne?
Also, und ich hoffe wirklich für ihn, dass er gefunden hat, woran es gelegen hat. Also, dass sie wirklich zu Lösungen gekommen sind. So.
Ja, hoffe ich auch. Also im vergangenen Jahr halt gar keine Top-10-Platzierung, egal wo er am Start war. Aber das wird wirklich interessant, ob er da so zu der Stärke, wie man ihn eigentlich aus St. George kennengelernt hat oder wo er so eigentlich auf die Bildfläche gekommen ist, ob er die wiederfindet und da eben auch direkt mit seiner Schwimmperformance vorne mitfahren kann und da eben auch zeigen kann, dass er da radfahrmäßig halt unterwegs ist. Ich meine, wenn man sich immer noch die Leistung von den US Open 2022 erinnert, was er da für eine Radperformance auch gezeigt hat, also dass er da auch irgendwie so das Zepter in die Hand genommen hat, die fast 80 Kilometer da vorne alleine gefahren ist oder mitgefahren ist. Also das ist, er hat es ja schon irgendwie drauf und kann man nur hoffen, dass er den richtigen Schraubenschlüssel im Werkzeugkasten gefunden hat, dass da alles wieder zusammenpasst.
Absolut.
Und könnte halt auch richtungweisend sein. Ich meine, er ist aus diesem PTO-Ranking rausgefallen, was die T100 angeht. Ob er sich damit irgendwie dieses Jahr wieder mit reinspielen kann.
Ja, also wie gesagt, und wir haben es auch schon gesagt, das ist alles noch sehr früh im Jahr, also ist auch alles noch, ne, noch kein, wenn es jetzt auch noch nicht so funktioniert, müsste man halt auch die Saison noch nicht abschreiben, da gibt es auch genug Gelegenheiten, aber das macht es natürlich trotzdem umso spannender, ne? Wer ist schon gut da? So Braden Curry ist für mich auch so ein Kandidat, der ja auch immer schon auf allen Distanzen schon richtig, richtig stark unterwegs war. Und dann aber auch immer mal wieder so Ausfälle dabei hat. Ich habe jetzt gesehen, ganz bitter, sein Sohn hat sich schwer irgendwie, ich glaube, die Kniescheibe gebrochen oder so. Die wollten eigentlich als Familie alle rüber. Und jetzt sieht es aber wohl so aus, es war zumindest das Letzte, was ich gelesen habe, dass er jetzt das so als einsamen Trip macht. Ich hoffe, dass ihm das nicht so arg belastet. Aber das ist auch, sein Sohn ist ein harter Hund, ist auch Mountainbiker und irgendwie macht so Dirtjump und so. Ja gut, wo gehobelt wird, Feinspäne. So ist es.
So ist es, ja. Aber Sam Long ist somit der Einzige, macht jetzt Oceanside, hat danach noch T100 Singapur, also Dirty Double, direkt aus Kalifornien rüber nach Singapur und ist dann wahrscheinlich so einer der wenigen Profis, die Mitte April einfach schon vier Rennen intus haben. Mal gucken, ob es vier Rennen auf dem Podium sind.
Mal gucken, wie lange das durch. Er trainiert sich ja selbst, also von daher, er weiß es hoffentlich selbst irgendwie, wie gut er ist. Und ich glaube, Oceanside hat er einfach, das muss, ich glaube tatsächlich, nachdem er gesehen hat, wie gut es in Miami gelaufen ist, wollte sich das jetzt einfach nicht entgehen lassen.
Der will der schnellste Daddy werden.
Ja. Ja, das kann durchaus so sein, ja. Ja, mal gucken. Also, ich bin ja bei aller Neutralität, ich mag einfach auch diese Art, da so ranzugehen und keinen, ja, Lionel Sanders gegen Sam Long in jetzt wieder fast Oceanside gesagt, damals aber in St. George, finde ich auch immer noch, das sind so Duelle, die machen es einfach, ja, einfach schön. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Das Rennen ist am Samstag.
Am Samstag, 6.40 Uhr Ortszeit. Das müsste 15.40 Uhr deutscher Zeit sein, aufgrund der Zeitverschiebung. Das Ganze kann auch live verfolgt werden. Alle Rennen der Professional Triathlon Series von Ironman werden live übertragen auf, was ist das, ironman.proseries.com.
Genau, auf der eigenen Website.
Genau, auf der eigenen Website.
Genau. Also da nochmal die Augen aufhalten. Die Woche kommt auf trimark.de auf jeden Fall noch einiges dazu, noch die letzten Infos, Übertragungen, Startzeiten und sowas, alles nochmal genau aufgeschrieben, dass wir da am Wochenende uns ein spannendes Rennen angucken können.
So ist es.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Saison jetzt so da richtig brummt und dass wir jetzt Woche für Woche da wieder einen neuen Stand uns angucken können.
Auch das. Ich bin auch sehr gespannt. Nils, vielen Dank.
Danke dir. Wir machen Deckel drauf.
Wir machen Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Haut rein. Ciao.